Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In dieser Extra-Episode möchten wir drei Analysen vorstellen, die sich mit TKKG beschäftigen. Zwei über die Bücher 1 bis 31 und eine über die Hörspiele 1 bis 200. Starten möchten wir mit der Frage, wo liegt die TKKG-Stadt?
Dabei ist uns natürlich bewusst, dass es dazu schon unzählige Einträge in diversen TKKG-Foren im Internet gibt. Wir sind also bei weitem nicht die Ersten, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Allerdings war unser Eindruck dabei immer, dass sich jemand auf eine Stadt fokussiert und dann nur noch Hinweise für oder gegen diese eine konkrete Stadt sucht. Unsere Herangehensweise ist jetzt eine andere. Wir gehen nämlich erstmal davon aus, dass die TKKG-Stadt eine Stadt in der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung ist. Und dann wollen wir mithilfe der verschiedenen Hinweise, die wir gefunden haben, nach und nach immer mehr Städte ausschließen, die es nicht sein können, weil diese Eigenschaft der TKKG-Stadt auf diese Städte einfach nicht zutrifft, in der Hoffnung, dass am Ende dann nur noch wenige oder im Idealfall nur noch eine Stadt übrig bleiben, die für uns dann die TKKG-Stadt sein wird.
Dabei haben wir uns konzentriert auf die Bücher 1 bis 31, Jagd auf die Millionendiebe und die Entführung in der Mondscheingasse, da diese Bücher für uns so eine Art Ur-TKKG, eine erste Staffel sind. Denn Tarzan heißt durchgängig Tarzan und Bücher und Hörspiele laufen in der Zählung parallel. Ab Band 32 in den Büchern, die Weiße Schmugglerjagd, ändert sich das ja und Tarzan wird in Tim umbenannt. Hörspiele haben wir nicht verwendet, da die Hörspielskripte in dem Bereich 1 bis 31 von H.G. Francis sind und bei Informationen in Hörspielen da nicht klar ist, kommen die jetzt von Stefan Wolf oder von eben jenem H.G. Francis. Ich hatte beim Lesen der Bücher 1 bis 31 immer den Eindruck, dass die en bloc geplant worden waren und als dann der Erfolg der Serie weiterging, mussten neue Geschichten geschrieben werden. Aber das ist eine reine Hypothese.
Innerhalb dieser ersten 31 Bände, also das, was wir Ur-TKKG nennen wollen, kommen wir tatsächlich auf eine einzige Stadt, die nicht ausgeschlossen werden kann und die für uns dann ab sofort die TKKG-Stadt sein wird. Diese Ur-TKKG-Bände sind ja innerhalb von 6 Jahren erschienen. Im Anschluss daran hat Stefan Wolf natürlich noch über 70 weitere Bände geschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich als Schriftsteller dann möglicherweise eingeengt fühlt, beziehungsweise man dichtet der Stadt einfach eine weitere Eigenschaft an, die man gerade für seine Geschichte braucht. So dass TKKG zum Beispiel einmal zum Skifahren in die Berge fahren und in der nächsten Folge für einen Sommerurlaub an die See. Deshalb wollen wir nicht ausschließen, dass unsere TKKG-Stadt in irgendwelchen späteren Folgen jenseits der 31 doch wieder Eigenschaften hat, die mit unserer gefundenen Stadt nicht vereinbar sind.
Hinweis 1 befindet sich in Buch 1, Jagd auf die Millionendiebe, Kapitel 1. Und wenn im Fußballstadion Bundesligaspiele ausgetragen wurden, hörte man das Geschrei bis in den Speisesaal. Wir haben uns daher die Endtabellen der Bundesliga von 1963-64, die erste Saison, bis 1985-86 herausgesucht und alle Städte, die einen Bundesliga-Club haben, herausgeschrieben. Das Ende 1985-86 wurde gewählt, da dies definitiv nach der Erstveröffentlichung von Band 31 liegt. Es wäre hier aber auch jedes spätere Datum möglich, denn in unserer Methodik ist das Nicht-Ausschließen von Städten ja kein Fehler. Damit konnten alle Städte der Bundesrepublik Deutschland gestrichen werden, die eben keinen Bundesliga-Club hatten, und es blieben 31 Städte übrig, die im Ergebnisvideo auch dargestellt werden.
Der zweite Hinweis kommt auch schon in die Jagd auf die Millionendiebe, ebenfalls in Kapitel 1. Es war eine Großstadt mit Flughafen, U-Bahn und Sportstadion. Das heißt, die TKKG-Stadt hat eine U-Bahn. Und wir haben nun in allen 31 Bundesliga-Club-Städten nachgeschaut, welche von diesen Städten noch nie eine U-Bahn hatte. In Büchern über die Nahverkehrsgeschichte zum Beispiel. Und tatsächlich konnten 2 Städte ausgeschlossen werden, nämlich Neunkirchen und Oberhausen hatten noch nie eine U-Bahn. Somit bleiben noch 29 potenzielle TKKG-Städte übrig.
Hinweis 3 kommt aus Buch 4, das Paket mit dem Totenkopf, Kapitel 5. Die TKKG-Bande beobachtet, wie Zaulich, der Drogendealer, der auch Frau Carstens Koffer gestohlen hat, in einen Express einsteigt, der bis Hamburg fährt. Das Einsteigen passiert in dem Bahnhof, in dem Frau Carsten angekommen ist. Das heißt, von der Sprachregelung her würden wir hier jetzt ausschließen, dass Hamburg die TKKG-Stadt ist. Denn wenn Frau Carsten in einem Bahnhof, Hauptbahnhof oder nicht, von Hamburg ankommt, beispielsweise Dammtor, dann würde niemand sagen, wenn ein Zug bis zum Hauptbahnhof fährt, der fährt bis Hamburg, sondern der fährt dann bis zum Hauptbahnhof. Damit blieben noch 28 Städte übrig.
Den vierten Hinweis haben wir in Buch 5 gefunden, das Phantom auf dem Feuerstuhl. Als TKKG Paul Herfurth, der im Wald herumschleicht, beobachten, können sie auch einen Blick auf sein Autokennzeichen werfen und Zitat: Der Wagen war in der Stadt zugelassen, wie der Großbuchstabe verriet. Daraus haben wir geschlossen, die TKKG-Stadt hat also nur ein einbuchstabiges Kfz-Kennzeichen und somit können wir alle Städte ausschließen, die im historischen Kontext immer schon ein zwei- oder mehrbuchstabiges Kennzeichen hatten. Und damit bleiben jetzt nur noch 10 Städte übrig.
Der nächste Hinweis kommt aus Buch 11, Die Falschmünzer vom Mäuseweg, Kapitel 2. Zitat: Dann war die Stadt, die tolle Großstadt mit ihren mehr als 1 Million Einwohnern, erreicht. Wir haben daher versucht herauszufinden, welche unserer 10 Städte noch nie in der Historie auch nur in der Nähe von 1 Million Einwohnern gewesen ist. Wir haben als Grenze festgesetzt 750.000 Einwohner, denn wir konnten nur Jahresenddaten finden. Und um Schwankungen während des Jahres auszugleichen, erschien uns dieser Wert gut geeignet. Denn das Nicht-Ausschließen einer Stadt ist in unserer Methodik ja kein Fehler. Wir konnten dies für 5 Städte verifizieren und schlussendlich als mögliche TKKG-Städte übrig blieben Berlin, Frankfurt, Köln, München und Nürnberg.
Der nächste Hinweis kommt aus Buch 20, Das Geheimnis der chinesischen Vase, Kapitel 2. Zitat: Nach dem Mittagessen holte Tarzan sein Rennrad aus dem Fahrradkeller und fuhr über die Zugbringerstraße zur Stadt. Ein beträchtlicher Weg, denn bekanntlich liegt die Internatsschule außerhalb der Landeshauptstadt im Grünen. Wir erfahren also, dass die TKKG-Stadt Landeshauptstadt ist. Damit können wir also wieder 3 Städte ausschließen. Frankfurt liegt in Hessen und Wiesbaden war immer schon die Landeshauptstadt von Hessen. Genauso verhält es sich mit Köln in Nordrhein-Westfalen, denn seit Gründung der Bundesrepublik war Düsseldorf die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Und in Bayern ist die Landeshauptstadt München, sodass Nürnberg rausfällt, denn Nürnberg war noch nie auch nur Bezirkshauptstadt. Somit bleiben noch 2 potenzielle TKKG-Städte übrig, nämlich Berlin und München.
Mit Hinweis 7 können wir nun auch Berlin ausschließen. Buch 27, Banditen im Palasthotel. Die TKKG-Bande möchte ja von der Heimatstadt nach Malaga fliegen. Und Klößchen, der schon mehrfach geflogen ist, leitet sie in die Abflughalle. Allerdings in die Abflughalle Inland. Das heißt, sie stehen zwar vor dem Schalter der richtigen Fluggesellschaft, das Ziel ist aber Berlin. Und daraus haben wir geschlossen, dass Berlin nicht die TKKG-Stadt sein kann. Es bleibt also im Moment nur noch eine Stadt übrig, nämlich München in Bayern.
Damit haben wir jetzt also nur noch höchstens eine Stadt, die die TKKG-Stadt sein könnte. Mit den weiteren Hinweisen führen wir jetzt nur noch eine Plausibilitätsprüfung durch, ob die immer noch auf München passen. Wenn wir München auch ausschließen könnten, dann hätten wir damit mehr oder weniger nachgewiesen, was Stefan Wolf in Interviews immer wieder behauptet hat, dass er gar keine konkrete Stadt vor Augen hatte, sondern dass die TKKG-Stadt vollkommen fiktiv ist. Trotzdem haben wir herausgefunden, dass auch die weiteren Hinweise, zu denen wir nachprüfbare Daten gefunden haben, immer noch auf München passen. Da ist zunächst mal die Tatsache, dass die TKKG-Stadt einen Flughafen hat. Den hat München natürlich. Und in Buch 25, Die Stunde der schwarzen Maske, wird behauptet, dass die Silhouette der Stadt durch den Flughafentower und den Fernsehturm geprägt wird. Der Flughafen München-Riem, der in den 30er Jahren eröffnet wurde und bis 1992 noch in Betrieb war, liegt tatsächlich innerstädtisch in Riem. Und der Flughafentower steht seit 1995 unter Denkmalschutz. Und auch einen Fernsehturm hat München, nämlich den Olympiaturm, der 1968 gebaut wurde.
Im Buch Die Millionendiebe oder im Buch Rätsel um die alte Villa wird Karls Vater beschrieben. Er ist ja Professor für Mathematik bzw. für Mathematik und Physik. Und natürlich hat München auch Universitäten. Und zum Beispiel die LMU hat seit den 50er Jahren einen Lehrstuhl für mathematische Statistik und seit den 70er Jahren einen Lehrstuhl für Physik. Das würde also alles passen. Im Buch 4, Paket mit dem Totenkopf, ist auch noch die Rede davon, dass die TKKG-Stadt einen Stadtwald hat. Das trifft auch auf München zu, zum Beispiel den Perlacher Forst.
Der nächste Hinweis stammt wieder aus Buch 25, die Stunde der schwarzen Maske. Samstags war kein Unterricht, denn der Samstagsunterricht war in diesem Bundesland schon lange abgeschafft. Hier ist die Quellenlage relativ schwierig, da Schulunterricht im föderalen System Landessache ist. Das heißt, hier muss man tatsächlich je nach Bundesland unterscheiden. Laut einer Quelle, die wir gefunden haben, wurde der Samstagsunterricht in Bayern tatsächlich Anfang der 70er Jahre abgeschafft. Das bedeutet jedoch nur, dass kein verpflichtender Samstagsunterricht mehr stattfand. Es stand, so wie wir das verstanden haben, trotzdem jeder Schule frei, dennoch Samstagsunterricht abzuhalten. Laut einer anderen Quelle wurde auch der Samstagsunterricht bundesweit nach der Wiedervereinigung, also 1990, abgeschafft, was ich zumindest für meine Schule bis Mitte der 90er falsifizieren kann. Ich hatte in meiner Schule im Saarland definitiv Anfang der 90er Jahre noch Samstagsunterricht. Bei mir fiel die Abschaffung des Samstagsunterrichts tatsächlich mit meinem Eintritt in die Oberstufe zusammen, sodass ich in der 11. Klasse noch Samstagsunterricht hatte und ab der 12. Klasse dann nicht mehr. Dass der Samstag wegfällt, bedeutet natürlich, dass die Stunden irgendwie auf die verbliebenen 5 Tage verteilt werden müssen, was dazu führt, dass natürlich an anderen Tagen die Tage einfach länger werden. Meine Schule hat das so geregelt, dass in der Oberstufe ein besonders langer Tag geschaffen wurde, dass nämlich Mittwoch dann 9 Stunden stattfanden. Und da die Lehrer wussten, wie gerne die Schüler so lange bleiben wollen und möglicherweise die Fehlstunden und die Schwänzungen in diesen späten Stunden zunehmen würden, haben sie sich bewusst dazu entschlossen, die 7., 8., 9. Stunde mit Leistungskursen zu belegen. Wir hatten allerdings einen pragmatischen Lehrer, der beschlossen hat, 9. Stunde Leistungskurs, das bringt sowieso nichts mehr. Wir entschließen uns einfach, diese 9. Stunde zu streichen und stattdessen an einem Samstag vor der nächsten Klassenarbeit einen Wiederholungssamstag einzuschieben, sodass die Unterrichtszeit mehr oder weniger nachgeholt wurde, aber trotzdem diese 9. Stunde vermieden werden konnte.
Der vorletzte Hinweis mit Daten kommt aus Buch 6, Angst in der 9a, dass man bei klarem Wetter bis zum Gebirge sehen kann. Das ist in München wirklich der Fall, denn vom Olympiaberg aus kann man bei klarem Wetter wirklich die Alpen sehen. Der letzte Hinweis ist aus Buch 32. Die weiße Schmugglerjacht liegt eigentlich außerhalb des Bereichs, den wir untersuchen wollten. Ich fand ihn aber dennoch ganz interessant, denn die TKKG-Bande fliegt ja nach Rhodos und Karl sagt in dem Buch an einer Stelle, Luftlinie wären das etwa 2000 Kilometer. Und wenn man sich heutzutage die Entfernung zwischen München Flughafen, wahrscheinlich Freising, und Rhodos Flughafen anschaut, kommt man auf 1880 Kilometer. Aber die Entfernung von Riem nach Rhodos wird nur unwesentlich anders sein. Die Abweichung hier sind also 6% und ich denke, das fällt in der Sprachregelung unter etwa.
Dann haben wir jetzt noch ein paar Hinweise, zu denen wir keine Daten gefunden haben, die München ausschließen könnten. Da ist zum einen das Zoo-Aquarium aus den Millionendieben. München hat einen großen Zoo. Ob dieser jedoch in den 80er Jahren ein Zoo-Aquarium hatte, haben wir, wie gesagt, nicht mit Daten belegen können. Ebenso wenig, dass die Innenstadt Mitte der 80er Jahre keine Radwege hatte, was im Blinden Hellseher erwähnt wird. In der Stunde der schwarzen Maske begegnet uns ein Hochhaus namens Steiler Zahn, das 20 bis 22 Stockwerke hat. Auch darüber Daten zu finden, ist relativ schwierig, genauso wie das 18-stöckige Hochhaus, das in Hundediebe kennen keine Gnade eine Rolle spielt.
Im Geiseldrama wird speziell erwähnt, dass die TKKG Klasse 9b eine Mathearbeit zurückbekommt und diese Mathearbeit wird nach Punkten bewertet. Ich fand das sehr auffällig, da in älteren Büchern oftmals die Rede davon war, Karl hatte eine 2-, gab ihr eine 1-2, also spezielle Noten. Ich habe das dann so verstanden, dass nach Punkten bewertet bedeutet nur 0 bis 15, wie auch bei mir in der Oberstufe. Denn zum Beispiel ist hier auch die Rede davon, dass Gabis Arbeit mittelmäßig war.
Ich habe das jetzt nicht so verstanden. Für mich werden Mathearbeiten immer nach Punkten bewertet, nämlich insofern, dass Aufgabe 1 2 Punkte gibt und Aufgabe 2, die ein bisschen schwieriger war, 5 Punkte bei richtiger Lösung und einen gewissen Anteil, wenn man sich verrechnet hat oder zumindest der Ansatz richtig war. Insofern bedeutet für mich eine Mathearbeit nach Punkten bewerten nicht zwingend, dass damit das 15-Punkte-System, das bei uns in der Oberstufe eingeführt wurde, gemeint ist. Aber so oder so haben wir keine Daten darüber, ob in der Mittelstufe, also in der 9. Klasse in Bayern, Mitte der 80er Jahre, das Punktesystem galt.
Der zweitletzte Hinweis kommt aus Buch 15, UFOs in Bad Finkenstein. Die TKKG-Stadt hat eine Stadtautobahn. München heutzutage hat ja den gut ausgebauten Mittleren Ring. Wie das in den 70ern oder 80ern war, konnten wir jetzt nicht verifizieren, ob der Mittlere Ring damals so weit ausgebaut war, dass man ihn als Stadtautobahn hätte bezeichnen können. Zum Schluss noch eine Aussage, die wir aber nicht als Hinweis werten, da sie zu unbestimmt ist. Buch 7, Rätsel um die alte Villa. In 50 Kilometer war man in den Bergen. Uns war der Ausdruck Berge zu undefiniert. Hätte da gestanden Alpen, Hunsrück, Vogesen, dann wäre es vielleicht möglich gewesen, da eine Entfernungsangabe abzuleiten. Auch wenn es schwierig ist zu definieren, wo beginnt denn ein Berg? Am Fuß? An der Baumgrenze? Oder oben am Gipfel? Uns ist auch unklar, ob innerhalb von 50 Kilometer um München herum irgendeine Erhebung ist, die sich im Sprachgebrauch als Berg definieren lässt. Denn Berg wird im Norden bestimmt anders definiert als im Süden. Von daher haben wir diese Aussage nicht verwendet, weder zum Ausschließen noch zum Verifizieren. Insgesamt ist für uns in den ersten 31 Bänden damit die Identität der Stadt geklärt. Alle Hinweise, die wir untersucht haben und über die wir Daten gefunden haben, sind konsistent mit München. Das ist insofern interessant, als die Stadt ja fiktiv sein soll. In einem Quiz würden wir also München jetzt einloggen.
In einer zweiten Analyse wollen wir uns mit TKKG und ihrer Schule beschäftigen. Zum Beispiel wird häufig erwähnt, welche Stunden an welchen Tagen auf dem Stundenplan stehen, sodass wir einmal versucht haben, einen kompletten Stundenplan der ganzen Woche zu erstellen. Angefangen haben wir damit am Freitag, denn es scheint erstaunlich häufig Freitag zu sein, wahrscheinlich weil es sich am Wochenende einfach leichter ermittelt, wenn die Schule nicht stört. In Buch 1 erfahren wir, dass freitags insgesamt 5 Stunden sind, wobei zwischendurch 2 Freistunden sind. In der letzten Stunde gibt es Sport und davor irgendwann Musik und Englisch. In Buch 2 ist allerdings davon die Rede, dass freitags Gemeinschaftskunde gegeben wird, was in der ersten Erwähnung schon nicht vorkommt. In Buch 3 heißt es, dass freitags 6 Stunden wären. Und in Buch 7 ist am Freitag in der letzten Stunde zum Beispiel Erdkunde und nicht wie in Buch 1 Sport. Das heißt, schon der Freitag an sich ist völlig inkonsistent, sodass wir gar nicht weitergemacht haben und versucht haben, die anderen Tage zusammenzubauen. Es gibt zwar noch einige Erwähnungen an anderen Tagen, aber wie gesagt, das scheint vergebene Liebesmühe zu sein, da einen konsistenten Stundenplan daraus zu extrahieren.
Im zweiten Teil der Schulanalyse haben wir versucht herauszufinden, ob man alle Klassenmitglieder mit Namen erfassen kann. Die Klassenstärke selbst ist nicht konsistent. Es ist einmal die Rede von 23 Schülern in den Millionendieben, von 24 im Buch über die Falschmünzer und bereits von 30 Schülern im Buch Verrat im Höllental. Die Klasse 9b hat laut Buch 10 4 Mädchen. Allerdings konnten wir bei Durchsicht der Bücher neben Gabi Glockner bereits 6 weitere Mädchennamen feststellen, sodass diese Information auch nicht konsistent ist. Wir haben uns dabei immer nur bezogen auf spezielle Erwähnung von Klassenkamerad oder wenn angegeben ist, Trudi sitzt hinter Gabi. Das Wort Mitschüler haben wir nicht berücksichtigt, denn das wird gerne mal verwendet, um alle Schüler des Internats zu bezeichnen, insbesondere wenn sie im Essenssaal sind.
Kann man wenigstens herausfinden, welcher Lehrer welches Fach gibt? Zumindest für Sport ist es konsistent, dass die 9b Sport bei Dr. Bienert hat. In anderen Fächern ist es allerdings schon wieder nicht eindeutig. In Kunst gibt es zum einen Herrn Pauling und zum anderen Herrn Knoth. Allerdings wird Herr Pauling in den Millionendieben ja verhaftet. Das heißt, man muss irgendwie für Ersatz sorgen. Das wäre also noch konsistent. In anderen Fächern ist es jedoch auch so, dass es 2 oder sogar 3 verschiedene Lehrer gibt. Englisch zum Beispiel gibt es einmal bei Herrn Bienert, einmal bei Frau Raul, einmal bei einem Herrn Kunkel. Oder auch Biologie, einmal bei Herrn Wagner, einmal bei Herrn Kausch, einmal bei Frau Götze. Also entweder hat die Internatsschule eine sehr hohe Fluktuation oder es ist einfach nicht konsistent. Und ich glaube, das Zweite ist der Fall. In diesem Fall hat sich der Autor einfach keine Gedanken darüber gemacht, dass es irgendwo mal Fans oder, nennen wir es ruhig, Nerds geben wird, die eine solche Analyse machen und versuchen, da irgendwelche Konsistenzen zu finden und Widersprüche aufdecken.
In der dritten und letzten Analyse wollen wir uns diesmal den Hörspielen zuwenden, Folgen 1 bis 200. Ich hatte beim Hören öfters mal den Eindruck, dass es Folgen gibt, bei denen sehr viel telefoniert wird und andere sehr wenig. Aber insgesamt auch, dass es Bereiche gibt, in denen das Telefon sehr häufig generell genutzt wird. Und das wollten wir einfach mal überprüfen. Wir haben deshalb die Folgen 1 bis 200 im Schnellvorlauf durchgehört und die Telefonnutzungszeiten gestoppt. Jeweils 10 Folgen wurden in eine Dekade zusammengefasst und der relative Anteil von Telefonnutzung bezogen auf die Gesamtspieldauer ermittelt. In den ersten 8 Dekaden, Folge 1 bis 80, liegt er um 4%. In den nächsten 8 Dekaden, Folge 81 bis 160, steigt er aber rapide an auf das 2- bis 3-fache, 8-12%, um darauf folgend wieder auf 4% abzufallen. Es gibt also wirklich einen Bereich, in dem deutlich mehr telefoniert wird als vorher oder nachher. Schaut man sich jetzt den Erscheinungszeitraum dieser Folgen an, kann man feststellen, Folge 80, Hörspiel, erschien 1992 und 1992 ging auch das erste digitale Handynetz, das 2G-Netz, an den Markt, sodass man da eventuell vielleicht eine Korrelation finden könnte, dass die Hörspielredaktion schon vorab auf die anzunehmende stärkere Nutzung des Handys eingegangen ist. Beim Abfall ab Folge 160, was im Jahr 2008 erschienen ist, ist es mir jetzt nicht gelungen, da eine besondere Datenmenge zu finden. 2009 wurde WhatsApp gegründet, Instant Messenger wurden immer mehr genutzt und auch die SMS begannen 2008 mit ihrem exponentiellen Wachstum bis zu einem Peak im Jahr 2012. Vielleicht gibt es auch noch weitere Ereignisse im Bereich Mobilfunk oder Telekommunikation, die hier besser passen würden, aber das haben wir nicht weiter verfolgt. Und das soll es jetzt auch gewesen sein mit Analysen zu TKKG und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.